dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwester, liebe Brüder im Herrn, Morgenstund hat Gold im Mund. Dieses Sprichwort haben vielleicht manche Langschläfer unter uns nicht ganz so gerne, aber doch, die Beobachtung stimmt, sie ist richtig. Dieses Gefühl, dieses besondere Gefühl in der Morgenstunde kennt jeder, der schon einmal früher wach geworden ist und dann hinausgegangen ist in die Natur. Dieses Gefühl der Unberührtheit, wenn die Vögel erst ganz langsam zum Zwitschern beginnen, wenn auch alles unberührt daliegt, diese Unberührtheit, diese Stille, das ist etwas ganz Besonderes. Morgenstund hat Gold im Mund. Das trifft auch zu auf das Evangelium, das wir gerade gehört haben. Es spielt ja auch in den frühen Morgenstunden. Und auch in diesem Evangelium finde ich etwas wieder von dieser Sanftheit, von dieser Zartheit, von dieser Unberührtheit. Stellen wir uns die Situation und die Vorgeschichte noch einmal vor. Die Jünger, sie fliehen aus Jerusalem und wollen alles, was dort geschehen ist, in Jerusalem zurücklassen. Sie kehren zurück nach Galiläa an den See von Tiberias. dort, wo sie ihr altes Leben hinter sich gelassen haben, auch dorthin, wo alles begonnen hat, an dem Ort, an dem sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind, an dem Ort am See von Tiberius, als Jesus sie zum ersten Mal in seine Nachfolge gerufen hat. Gerade an diesen kehren sie zurück. Und sie kehren nicht nur örtlich zurück an den See, sondern sozusagen auch mit ihrem ganzen Leben. Sie wollen ihr altes Leben wieder zurückhaben. Sie wollen zurückkehren in ihr altes Leben. Nicht umsonst schlägt Petrus ihnen vor, ich gehe fischen. Und sie sagen, wir kommen auch mit. Das klingt ein bisschen ratlos, so als ob sie halt gerade nichts Besseres zu tun hätten. Eine andere Idee, einen anderen Gedanken haben sie nicht, als eben fischen zu gehen. So wie sie es ihr ganzes Leben lang vor der Begegnung mit Jesus Tag für Tag oder besser Nacht für Nacht getan haben. Ich denke, dieses Zurückkehren in den Alltag, in ihr altes Leben, das ist vor allen Dingen eines, und zwar eine Flucht. Sie wollen das Zurücklassen, diese dramatisierenden Erlebnisse, die sie in Jerusalem gemacht haben. Tod und die Meer von der Auferstehung sind noch zu frisch. Sie wollen wieder Halt, sie wollen Sicherheit. Und diesen Halt, diese Sicherheit suchen sie in ihrem alten Leben. Es ist eine Flucht, eine Ablenkung, um sich nicht mit den Dingen, die sie in Jerusalem erlebt haben, auseinandersetzen zu müssen. Aber diese Geschehnisse lassen sie nicht los, sie holen sie wieder ein, aber doch auf eine ganz andere und, wie ich finde, auf eine ganz wunderbare, sanfte Art und Weise. Jesus, der Auferstandene, überlässt sie nicht ihrem Schicksal. Er lässt sie nicht alleine, er lässt sie nicht im Stich. Noch einmal offenbart er sich seinen Jüngern. So beginnt dieser Abschnitt, den wir im Evangelium gerade gehört haben. Aber diese Offenbarung, sie ist eine ganz zurückhaltende, eine sanfte, eine zarte Offenbarung, so könnten wir vielleicht sogar sagen. So sanft, so zart, dass die Jünger am Anfang noch nicht einmal merken, dass er es ist, dass Jesus es ist, der ihnen da vom Ufer aus zuruft. Erst nach dem wunderbaren Fischfang erkennt dann Johannes, der Lieblingsjünger, es ist der Herr. Und dann kommt Bewegung in die Sache. Die Jünger, sie sind vielleicht erleichtert, voller Freude. Petrus allerdings reagiert an dieser Stelle etwas komisch, seltsam. Er war nackt, heißt es da, er gürtet sich das Obergewand um und springt in den See. Das klingt für unsere Ohren vielleicht ein bisschen komisch. Die Reihenfolge, die wir vielleicht machen, hatten, war eher andersrum. Erst Gewand ausziehen und dann in den See springen. Aber nein, Petrus lässt sich durch nichts und durch niemanden zurückhalten. Er springt in den See und schwimmt auf Jesus zu. Warum, so könnten wir uns fragen, was bewegt Petrus in diesem Moment? Petrus hat ein größeres Päckchen zu schultern als die anderen Jünger. Wir wissen, er ist nicht nur davongelaufen, so wie alle anderen, sondern er hat seinen Herrn und Meister auch noch verleugnet, verraten. Und das Ganze gleich dreimal. Ich glaube, das ist etwas, was bestimmt in den Tagen danach, bei allem, was da geschehen ist, in Petrus weitergearbeitet hat, was ihm keine Ruhe mehr gelassen hat. Und jetzt ist er da, der Auferstandene Jesus. Jetzt steht er vor ihnen, jetzt offenbart er sich wieder aufs Neue seinen Jüngern. Und da gibt es für Petrus kein Halten mehr. Ich glaube, er möchte die Sache bereinigen, in Ordnung bringen. Und das muss er alleine tun. Er muss Jesus erreichen, noch vor den anderen Jüngern. Das ist etwas, was nur ihn und Jesus etwas angeht. Seine Beziehung mit ihm allein. Und was ihn da erwartet am Ufer des Sees, das haben wir gehört, ein Kohlenfeuer. Und auch das, liebe Schwestern und Brüder, ist kein Zufall. Im Johannesevangelium gibt es genau zwei Stellen, wo von einem Kohlenfeuer die Rede ist. An der Stelle, die wir gerade gehört haben, und das erste Mal das Kohlenfeuer im Hof des Hohepriesters Kaiaphas, in dessen Haus Jesus nach seiner Festnahme im Ölberg verhört wird. Da ist es geschehen, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, bevor dann der Hahn gekräht hat. Es ist kein Zufall, dass wir heute wieder von einem Kohlenfeuer hören. Und doch ist die Stimmung eine ganz andere. Jesus hat seinen Jüngern, Jesus hat Petrus ein Mahl vorbereitet, ein Frühstück, ein Osterfrühstück, so könnten wir sagen. Und wenn in den Evangelien von einem Mahl die Rede ist, dann geht es dabei nie nur um die bloße Nahrungsaufnahme, sondern da geht es um viel mehr. Das gemeinsame Mahlhalten, das gemeinsame Essen, das ist ein Zeichen von Freundschaft, von Verbundenheit. Es geht nicht nur um die Aufnahme von Nahrungsmitteln, sondern es geht um das Zusammensein, um das Beisammensein, um das Teilen zwischen Freunde und Familie. So könnten wir sagen, dass Jesus den Jüngern und Petrus ein Mahl bereitet auf diesem Kohlenfeuer. Das ist für sie wie ein erneutes Freundschaftsangebot. Das ist wie eine ausgestreckte Hand Jesu, die sie nur noch ergreifen müssen. Wie erleichtert mag wohl Petrus gewesen sein, als er dann aus dem Wasser gestiegen ist und bemerkt hat, was Jesus da für sie vorbereitet hat. Ich denke, er hat genau verstanden, was Jesus ihm da ohne Worte sagen will. Petrus, es ist gut. Mach dir keinen Kopf mehr über das, was gewesen ist. Ich bin dein Freund, auch jetzt. Komm her, komm und iss. So haben wir es gehört. Ein neues Freundschaftsangebot, eine ausgestreckte Hand. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Kohlenfeuer, dieses Mahl, dieses Frühstück, Jesus bereitet es nicht nur für seine Apostel vor, er bereitet es auch für uns vor. Jeden Sonntag, jedes Mal, wenn wir gemeinsam Eucharistie feiern. Nicht umsonst heißt es ja am Ende dieser Evangelienstelle, mit ganz ähnlichen Worten, so wie wir das auch gewohnt sind. Diese Worte, sie müssten uns bekannt vorkommen, sie müssten uns alle in den Ohren klingeln. Da heißt es, Jesus trat heran, er nahm das Brot und er gab es ihnen. Es sind die Worte, die wir jedes Mal auch im Hochgebet hören, so oder zumindest so ähnlich. Das ist damit gemeint, mit diesem Mahl. Der Fisch und das Brot, die auf dem Feuer liegen, sind Zeichen für Jesus selber. Er ist es ja, der im Johannesevangelium von sich sagt, ich bin das Brot der Welt. Und wie wir wissen, der Fisch war im Urchristentum ein Symbol für ihn, für Jesus selber. Und so konnte es dann zum Symbol werden für die Christen weltweit, zum Erkennungszeichen, zum Geheimzeichen. Jesus trat heran, er nahm das Brot und er gab es ihnen. Er tritt auch heute in unsere Mitte. Er nimmt auch heute das Brot in seine Hände. Er bricht es für uns und er gibt es ihnen. Er gibt es uns. So wie damals den Jüngern, so auch heute.